Am 26. Dezember 2004 ist es vor der indonesischen Küste zu einem Seebeben von der Stärke 9,3 gekommen und hat einen verheerenden Tsunami ausgelöst. In 13 Ländern haben total 225'000 Menschen ihr Leben verloren. Auch 113 Schweizer Touristen sind dabei umgekommen. Im heutigen Travel News Tag schauen wir auf die Katastrophe zurück, die vor genau 20 Jahren passiert ist und auch die Reisebranche getroffen hat.
Über 2000 Schweizer Touristen machten dort Ferien, wo die verheerende Flutwelle Tod und Verwüstung brachte. Vielerorts ist Chaos ausgebrochen. Die Menschen flüchteten oft nur in Badehosen vor dem Wasser. Die meisten wollen jetzt nur noch eins, nämlich so schnell wie möglich nach Hause. Und die Schweizer Reiseveranstalter versuchen gemeinsam mit dem EDER und der REGA, dies so schnell wie möglich zu organisieren.
Heute Nachmittag beim Reiseveranstalter Hotelplan. Die Hektik ist groß, vor allem wegen der Feriengäste in Phuket und Khao Lak.
Immer nach wie vor eine schwierige Situation. Die Infrastruktur ist sehr stark beeinträchtigt. Wir haben keine Telefonkontakte. Das heißt, unsere Reiseleitung vor Ort konnten bis jetzt nicht mit allen unseren Gästen Kontakt aufnehmen. Mit den meisten schon, aber viele wissen wir nicht, wo sie sind.
Das war eine Einspielung von der Tagesschau vom 28. Dezember 2004 mit Aussagen vom damaligen Hotelplansprecher Hans-Peter Neimer. Mein Name ist Gregor Waser, Redakteur von Travel News, und ich habe in den letzten Tagen mit 6 Touristikerinnen und Touristikern geredet, die damals stark involviert waren und heute über die Geschehnisse mit 20 Jahren Distanz mit uns reden. Wir fangen an mit dem Tourasia-Chef Stefan Römer.
Wie ist das gewesen, dazu mal vor 20 Jahren? Wann hast du von diesen Ereignissen das erste Mal erfahren?
Ja, wir haben natürlich sehr schnell davon erfahren, da wir ja Personal vor Ort haben. Und ich kann mich erinnern, es war mitten in der Nacht, ich glaube am Morgen um 2:45 oder so etwas, wo mein Telefon praktisch nonstop geschellt hat. Ich bin gerade in den Bergen gsi, es war wie nach New York, Skiferien gehabt. Und ich eigentlich zuerst dachte, jetzt gehe ich gar nicht ans Telefon, aber nachdem das wirklich sehr lange immer wieder geschellt hat, bin ich ans Telefon. Und ich kann mich erinnern, unsere Chefreiseleiterin, die wir vor Ort hatten, hat gesagt, du, bei uns hat es ein Erdbeben gegeben und es sieht furchtbar aus. Aber ich weiss noch nicht mehr. Es hat natürlich auch niemand auf einen Tsunami zuerst tippt, vor allem die, die nicht gerade an der Wasserfront waren. Und es hat dann auf das Telefon aber haben wir nachher kaum mehr Telefonkontakt gehabt, weil es ist alles zusammengebrochen. Das war wirklich gerade das erste Telefon gewesen, und ich konnte nachher auch nicht mehr zurückrufen. Ich weiss, wir sind morgen ganz sicher schon um 5 Uhr im Büro gewesen. Meine Kollegen sind vor mir gewesen, ich bin vom Bündnerland runtergefahren. Und dann sind wir nachher 5 Tage lang, 24 Stunden im Büro gewesen. Wir sind einmal geschwind heim duschen. Wenn wir uns können austauschen, ist jemand noch wieder schlafen. Aber wir sind 5 Tage lang im Büro gewesen, nonstop.
Seit 26 Jahren leitet der Gere Gretz das thailändische Fremdenverkehrsbüro in der Schweiz. Und ist also da zumal schon die Anlaufstelle gewesen.
Also, es war sicher das prägendste Erlebnis gewesen in diesen 26 Jahren, wo wir für Thailand arbeiten. Am 17:30 am Morgen ist das Telefon gekommen. Gere, go to the office, big wave. Von Bangkok aus ist der Anruf gekommen. In den 6. Nachrichten war noch nichts drin, aber in den 7. Nachrichten hat man das erste Mal gehört von dem Erdbeben, von dem Tsunami. Das habe ich nicht gekannt als Begriff, das war mir unbekannt. Da hat das Telefon verläutet und da haben ganz viel, das ist losgegangen auf die 9, 10, wo das immer mehr Raum eingenommen hat in den nationalen Nachrichten. Und da haben Leute versucht, ihre Angehörigen zu erreichen. Wir haben auch eine Mitarbeiterin in Krabi, hat das Gleiche probiert. Und ich habe sie dann erreichen und sie gesagt, uns geht es soweit gut. Wir haben uns können retten und sie hat beschrieben, was sie in Krabi erlebt hat. Unsere Vorgesetzten haben gesagt, nehmen die Namen auf, dann wissen wir wenigstens, wer in diesem Thailand ist. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben die Namen aufgeschrieben von den Leuten, die sich erkundigt haben nach ihren Angehörigen und haben ihre Telefonnummer aufgenommen, weil es hat noch keine Notfallnummer gegeben vom EDA dazu mal. Das ist erst nach, glaube ich, 2 Tagen aufgeschaltet worden und dann haben wir die Namen übergegeben zu dem Notfallbüro. Unsere Außenministerin dazu mal, Frau Galmire, hat Strategie gehabt, dass sie einfach nur die kommuniziert, die gestorben sind. Also hat man in allen News gehabt, jetzt sind 4 Schweizer gestorben, sind 6 Schweizer gestorben und wir haben gefunden, ja, das ist nicht so gut, man sollte irgendwo eine Grösse nennen, dass die Leute irgendwo eine Idee bekommen, was das heisst. Und natürlich ist sehr viel auch über Thailand kommuniziert worden. Es waren andere Länder ja auch sehr stark betroffen gewesen. Vor allem Indonesien mit dieser vorgelagerten Insel oder Sri Lanka. Dort hat man wenig darüber diskutiert. Es ist sehr, sehr viel über Thailand eigentlich kommuniziert worden. Und eigentlich alle Geldsammlungen, die für Glückskette sind umgesetzt worden, um den Leuten, die in den betroffenen Gebieten, hat man sehr viel eigentlich über Thailand kommuniziert.
André Lüthi, du bist einer von den ersten Schweizer Touristiker gewesen, wo dann im Tsunami-Katastrophengebiet angekommen ist. Man kann in deinem Buch Karma, das gerade erschienen ist, nachlesen, dass du da mit dem Regenarzt Andreas Wilde in Phuket angekommen bist. Und ihr habt auf Khao Lak Wele, hat es zuerst geheissen, sei noch Sperrgebiet, und dann habt ihr es irgendwie dann doch geschafft, bis Khao Lak. Ja, wo wir dort angekommen sind, was sind da deine Eindrücke gewesen?
Also ich muss vielleicht schnell vorne anfangen, warum bin ich überhaupt gegangen, oder? Das ist ja mehr etwa 300 Leute unten gehabt. Und immer für, also Individualreisende. Und haben immer hunderte Anrufe bekommen von Angehörigen von Leuten, die überlebt haben. Zugleich hat die europäische DRV jemanden gesucht, der runtergeht. Und zugleich hat sich der Ego noch gerade gemeldet. Das war eine Kombination gewesen, dass der Andreas Wiener am 28. in der Jetsing geflogen. Und für mich war es speziell, ich war morgen im Büro, ich habe hier den Krisenstab geleitet. Und um 10 Uhr heisst es, meist fliegt der Flüger. Plötzlich, oder? Und dann habe ich alles liegen und raus und heim gefräset, schnell in 3 Minuten gepackt und auf das Zürich gerasen. Mit einem Taxi in den Flüger rein, und dort die Piloten gelernt kennen, oder Andreas Wilde, der Arzt. Und es ist so schnell gegangen alles, wir haben gar nicht richtig gewusst, was auf mich zukommt. Und dann sind wir runtergekommen, sind gelandet, sind dann mal mit dem Care-Team zusammengekommen, das ist mit dem Linienflug runter, mit dem Herr Fessler. Die psychologische Betreuung. Und wir zwei waren eigentlich die Einzigen, die gerade auf das Feld raus können wollen. Weil wir einfach gesagt haben, wir gehen mal in die Spitäler, respektive in die Gegend schauen, ob wir Schweizer finden. Gelandet war schon alles okay im Phuket. Oder Jet parkiert und dann schnell in ein Hotel einchecken. Und dann haben wir ein Büsschen bekommen und eine Armeebegleitung. Ja, und mein erster Eindruck war, wo ich wirklich realisiert habe, wo ich bin, war, als wir hinter 3 Lastwagen sind nachgefahren, also Kipper, wo man sonst Käse drauf tut und Sand und so. Und es war einfach voll mit Särgen. Ja, also, auf jedem Lastwagen hat es auch 30 Särge aufeinander. Mhm. Und Särge, und dann dachte ich, oh Gott. Und dort hat es irgendwie wie abgestellt, dann beim Andreas und mir. Dann haben wir einfach angefangen zu arbeiten. Aber zuerst mal Schock und dann jetzt geht es nur noch eins, wo du kannst helfen und nicht studieren.
Und dann sind wir in dem Khao Lak angekommen. Hat man da überhaupt bis an den Strand runter können? Oder ist das schon...
Wir waren ja wirklich die Ersten, Ausländer. Also es war unglaublich. Ja, das ist ja... Und wir hatten ja das Ziel, Schweizer zu suchen. Sie sind Krankenstationen. Also krank, was noch ist übrig gewesen, oder? Weil dort Listen von Verletzten und Toten haben versucht, die Schweizer zu finden. Und plötzlich haben wir beide gemerkt, hey, das hat keinen Sinn. Also, es hat Leute, die Hilfe brauchen. Da ist ein 5-jähriger Bub neben seinen toten Eltern gegangen, noch nach 3 Tagen. Oder? Also er hat gelebt. Oder?
Ja, ja.
Und wir müssen den Modus umkehren für uns. Da haben wir nur nach Schweizer Ausschau gehalten und haben ihn auch gefunden, auf tragische Weise und so. Aber wir haben einfach vorweg, wo wir können kaufen, wenn wir Tote finden, ist eins. Aber Überlebende finden, die jemanden verloren haben, ist das andere. Oder? Das war schwierig. Die Leute irgendwie, ich meine, immer ein thailändisches Team bin ich gehabt, 2 Nach dem zweiten Tag vom Care-Team von Schweizer Botschaft haben wir die Leute können denen mitgeben, die sind zurück ins Hotel, wo das Care-Team war. Und so haben wir immer fortlaufend einfach jeden Tag gearbeitet und halt, ja, puh.
Aber hat man euch erkannt als Schweizer?
Ja, wir haben, also ich habe ein Ding angehabt, das hat dann auch noch Polemik gegeben, ich weiß nicht, 10 vor 10 oder Tagesschau, ist dann nach 2 Tagen oder 3 Tagen gekommen, hat uns begleitet. Dass man uns erkennt als Schweizer, oder? Und das war eigentlich gut gewesen. Das Problem ist dann gewesen, es war schon medial eine Story gewesen, die habe ich auch hier, dass viele Schweizer, die wir dann gefunden haben, die noch gelebt haben, sie haben Gott verdeckt, und jetzt ist schon der dritte oder der vierte Tag, jetzt kommt auf jemand, die Schweiz schläft. Es passiert nichts. Und die Leute, wir waren vor allem auch da gewesen, viele Leute, Andreas, sie einfach mal ihre Frust anzuhören, ihre Verzweiflung anzuhören. Wir sind ja zusammengeschissen worden, berndeutsch gesagt, oder? Ja, wir sind Hotelanlagen gekommen, 40 gleiche Säcke. Und die Mutter sagt, jetzt tue ich die Säcke auf, ist meine Tochter drin? Und wir sagen, ja, Moment, eins nach dem anderen. Also wirklich ganz berührende, bewegende Szenen gegeben. Und primär zuerst mal müssen wir versuchen, die Leute zu beruhigen. Und nach dem nächsten Akt die Identifikationen zu machen, oder? Wir sind in Böngi-Anlage rein, wo sie zusammenbrettschen waren und haben nach Gepäckstück Etiketten, weisst du, haben wir schon, ja, wir haben sicher 10, 15 Tote, ich weiß nicht, auch 10 Schweizer gefunden, so, wo wir aufgrund von dem noch.
Und das muss ja ein Riesenchaos gewesen sein, mit Helfern von allen Herrenländern, die nach ihren Leuten gesucht haben.
Ja, das Problem ist eben, gewesen, am dritten Tag nachher schon. Ist langsam gekommen, die Deutschen sind gekommen, USA ist gekommen, Belgien, wenn ich mich noch gut erinnere. Aber es waren alle überfordert gewesen. Also, ihr redet wirklich von Kaolack, jetzt schon gerebelt von Hilfsanstrengungen. Und dann sind die schon gekommen, langsam. Aber das Chaos ist dann, wir haben Leute auf der Straße gesehen, weißt du, auch die Wege und so. Aber wo es darum ist gegangen, in die Tempel reinzugehen, wir haben die alle tot und wir gefunden, die Tempel da.
Das einstige Touristenparadies, der Kaolack Beach, wurde am schlimmsten getroffen. Noch immer spült das Meer neue Leichen an den Strand.
Die aktuellsten Aufnahmen vom einstigen Traumstrand Kaolack. Hotels und Bungalows sind bis auf die Grundmauern abrasiert. Auch am Boden bietet sich ein schreckliches Bild, als hätte ein Tornado gewütet. Autos liegen in den Hotelanlagen. In die Straßen der Dörfer sind Fischerboote gespült worden. Auch auf der Ferieninsel Phuket sind die Schäden enorm. Meterdick liegen Sand und Schlamm über den Strandanlagen. Die Wassermassen haben alles in Strandnähe zerschmettert und plattgewalzt.
Für Hotelplan war dazumals der Cristiano Bondietti Resident Manager auf Phuket und zuständig für die ganze Küste. Heute ist er pensioniert, lebt immer noch in Phuket. Am Tag der Katastrophe hat er am Flughafen von Phuket zusammen mit der Koni-Reiseleiterin Tamara Lippi auf ankommende Gäste aus der Schweiz gewartet.
Wir haben einfach auf den Flug gewartet. Plötzlich hat es einfach so ein Erdbeben gegeben. Das Gefühl war einfach ein bisschen, wie wenn du auf einer Luftmatratze bist und auf dem Meer. Also so einfach eine Bewegung, die in dem Sinn gegangen ist, aber die sehr lang gedauert hat. Das bedeutet, ein normaler Erdbeben, wenn er 15, 20 Sekunden dauert, dauert er lang. Ja. Weil ich habe einen in Griechenland auf 6,2 geschnappt. Aber da ist etwas wirklich so, wie wenn du auf der Luftmatratze bist und das hat sich einfach alles so bewegt. So, wir sind inwendig im Flughafen gewesen, dann sind wir rausgelaufen, weil Tamara Angst hatte. Dann sind wir wieder nach einer Zeit wieder reingelaufen. Es hat da immer noch bebt. Also würde ich sagen, das Zeug ist etwa gute Minuten, anderthalb Minuten gegangen, so dass das bebt. Aber dort ist nichts passiert. Sind auf den Beton gebracht worden und. Und dann selber bin ich auf den Beton gefahren. Und ich hatte damals noch so ein Reiseleiterzimmer, wo wir zur Verfügung hatten, in Patong Sea View, wenn ich nicht falsch bin. Und das ist gerade am Meer. Dort mein Auto parkiert und dann plötzlich, als ich da schnell im Zimmer etwas gemacht bin, ist einfach, das hat einfach so gesehen, ob ich einen Fluss daneben habe. Und dann sage ich, ja, wenn wir mal schauen, was das ist, dann bin ich vom Zimmer raus und da ist praktisch, ich war am ersten Stock oben und das Hotel ist schon etwa, im Verhältnis vom normalen Meeresspiegel, ist etwa 5-6 Meter höher gewesen. Und Schwarzer ist beim Erdgeschoss überall hineingegangen und dort, als sie das gesehen haben, denke ich, okay, gehen wir wahrscheinlich ein paar Stückchen weiter rüber, weil da ist es ein bisschen komisch. Und alles voller Wasser, dann habe ich einen gesehen, der es nicht runtergezogen hat. Dann habe ich gesagt, was soll ich jetzt hineinspringen, gerade rausholen? Aber dort musst du nachher schnell denken. Das bedeutet, denken ist, ja, wenn ich ihn rausholen könnte und sicher, dass ich auch noch rauskomme, dann hat es einen Sinn und sonst hat es keinen Sinn. Tut mir leid von dem dort, was ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist, ob er überlebt ist oder nicht, aber ich bin nicht hineingestiegen. Und dann plötzlich, nach etwa, kann ich sagen, 4, 5 Minuten, so etwas, hat sich das Meer zurückgezogen. Vom Moment, wo es der Erdbeben gegeben hat, bis dann das Wasser gekommen ist vom Tsunami, sind 2 Stunden durch, weil das ist nachher am 10 Uhr am Morgen gewesen.
Möchten Sie täglich über das weltweite Tourismus- und Reisegeschehen informiert sein? Suchen Sie neue Reiseideen und Inspirationen? Auf travelnews.ch erfahren Sie jeden Tag das Neueste und Spannendste aus der Reisewelt. Auch ganz bequem mit einem unserer Newsletter.
Währenddem sich das Meer in Thailand und vielen anderen Ländern zurückgezogen hat, hat sich die Situation auf den Malediven ganz anders präsentiert. Der langjährige Schweizer Four Seasons Hotelier Armando Kränzlin schaut zurück.
Herr Kränzlin, Sie sind vor 20 Jahren auf den Malediven gewesen, wo die Tsunami-Katastrophe passiert ist. Ja, wie haben Sie das erlebt?
Ja, also für viele Jahre konnte ich nicht darüber reden. Und jetzt kommt es wieder ein bisschen. Die Welle ist bei uns gekommen am 9:45 am Morgen. Und das ist sehr schnell gekommen. Ich bin im angestellten Restaurant für Russen und habe ein Gespräch geführt mit einem von unseren Angestellten. Und es ist einer vorbeigerannt und hat gesagt, Water is coming. Und so eine halbe Minute später sind wir bis in Hüfthöhe im Wasser gewesen. Und ich bin zurückgerannt in mein Büro und meine Mitarbeiter sind aus dem Büro rausgesprungen. Und es hat einfach niemand gewusst, was läuft. Und innerhalb von so 2 Minuten ist das durch gewesen. Und niemand hatte eine Idee gehabt, was jetzt da passiert ist.
Das Wasser ist wieder
runtergesunken
auf Fusshöhe.
Ja, genau. Und es ist allen klar gewesen, das war jetzt eine Katastrophe gewesen. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass alle noch da sind. Und sind alle Angestellten da gewesen. Wir haben dann eine Einberufung gemacht von allen Gästen. Und wir sind natürlich voll gewesen, es war Weihnachten gewesen. Und 16 haben gefehlt. Aber dann hat jemand gesagt, die sind auf dem Schiff. Und so nach einer halben Stunde haben wir alle gehabt. Aber wir haben immer noch nicht gewusst, was eigentlich passiert war. Und um 12:30, um die 12:30 ist es klar geworden. Wir hatten ein Satellitentelefon gehabt und habe ich meinen Kollegen angerufen in Singapur und hat mir gesagt, was passiert ist. Und da habe ich ihn gefragt, ob er uns einen Charterflug organisieren kann. Und da ist am Tag drauf gekommen und wir konnten alle unsere Gäste rausfliegen. 12 Inseln haben zugemacht und wir sind eine davon gewesen, also wir sind 18 Monate lang zu gewesen und haben die Insel wieder müssen aufbauen, oder? Es sind vor allem die Inseln gewesen, um Mali herum, auf der östlichen Seite vom Land. Dort ist die Welle auch gekommen, was natürlich den Malediven zu gut gekommen ist, ist, dass das Wasser nicht mehr zurück ist, sondern über die Inseln hinein. Und die Wucht vom Wasser ist gebrochen worden am Reef. Und da hat man eigentlich nur mit dem Volumen müssen umgehen und nicht mehr mit der Wucht vom Wasser. Also das war eben 9:45 gewesen und wir hatten über 60 Kinder gehabt und 23 von diesen Kindern sind von diesen Wasserfluten aufgeklopft worden und in die Lagune geschickt, gebracht worden auf der anderen Seite. und wir konnten die wieder auffischen. Aber die meisten, die grösste Zerstörung und Human Loss ist in Indonesien und in Thailand und in Sri Lanka passiert, wo das Wasser wieder zurück ist wieder und die Leute mitgezogen hat. Oder?
Also muss ich sagen, ich meine, ich habe gewusst, das ist jetzt eine Katastrophe. Das habe ich sofort gewusst. Aber was ich natürlich damals, hat man sich das fast nicht vorstellen können, wie gewaltig die Ausmaße sind. Und ich meine, ich habe gewusst, wir sind in Peak Season. Wir haben wahnsinnig viele Leute vor Ort.
Das ist Ruth Landolt, heute Geschäftsleiterin bei Asia 365, damals noch Chefin vom Asia-Spezialist Wettstein. Sie schildert, wie sie die darauffolgenden Tage erlebt hat.
Schlaflos.
Ja, mit Reisebüros, mit Angehörigen, mit ja. Vor Ort.
Ja, vor allem auch mit den Leuten vor Ort. Wir haben viele Anrufe gehabt von Kunden, also Betroffenen, die noch gelebt haben, natürlich, wo sich können irgendwo herflüchten können, zum Teil nur mit T-Shirt oder also wirklich nichts mehr gehabt, gar nicht mehr. Und im Phuket haben wir ja dann relativ schnell, die haben wir ja auch zum Teil die Telefon da, da haben dann unsere Leute im Büro haben das können machen, mit den Kunden reden. Die haben sich alle nach Hause, da haben wir mit den Teig geschaut und alles Mögliche. Also wirklich, auch, ich meine, das ist ja dann, da haben wir die Leute zum Teil, eben die ersten aus Kaulag haben wir dann können evakuieren mit einem Bus, wo aber nur bis Takuapa gekommen ist. Und dann, dorthin haben dann Einheimische die Kunden gebracht. Ja. Und die sind dann zum Teil wirklich, die sind mit einfach dem, was sie am Leib hatten, oder geschenkten T-Shirt heimgekommen.
Das ist dann unkompliziert gewesen, die Leute heimholen, ohne Pass ins Flugzeug bringen. Ohne Pass,
das ist ja unglaublich. Das ist wirklich gegangen. Also ich weiss nicht, ob das so unkompliziert jemals wieder möglich ist. Also ich muss sagen, damals, das war unglaublich gewesen. Vielleicht hat sich darum auch der Tourismus so schnell erholt in Thailand. Dass die Solidarität, die da war, von den Leuten, die Hilfe, da kann man sagen, das war mehr als professionell gewesen. Das war wirklich menschenfreundlich gewesen. Die Leute haben ausreisen lassen, ohne Pass, die Tickets, ohne Kunden haben ja keine Tickets mehr gehabt. Und damals ist, natürlich haben wir da schon E-Tickets gehabt, aber das hast du ja nicht so intensiv, wie wir das heute kennen, oder? Also es war verblüffend gewesen. Wir haben wirklich die Leute können am Flughafen Zürich warten aufs und dann dort eben mit Verwandten organisieren, die sie abholen, weil die haben ja alle kein Geld mehr gehabt.
Thailändische Ferienorte haben die sich ja schnell erholt. Das ist Kaulak.
Ja, also gut, Kaulak, nein.
Das hat lange gebraucht, ja.
Aber auch, weil halt so viele Tote hinterlassen viele Geister. Also das muss man schon auch sehen, die lokalen Leute haben nicht mehr dort arbeiten. Die Hotels, die sich dann langsam wieder etabliert haben, ich meine, es ist auch alles am Boden gelegen. Ich meine, das ist wirklich alles. Vor allem eben Mitarbeiter zu finden. Also ich habe mit mehreren Hoteliers in Kaulak haben damals geredet und so. Und die haben praktisch keine einheimischen Mitarbeiter mehr gefunden, oder weil die alle Angst haben. Und dann hat ja dann auch Thailand als Staat viel von diesen buddhistischen Zeremonien gemacht und alles, wirklich alles daran gesetzt, dass sich die Leute wieder wohl gefühlt haben. Es hat auch ein bisschen viel Engagement gebraucht, aber das ist natürlich von allen Seiten. Ich denke, damals haben wir schon, es war ja eine von den ganz grossen Krisen gewesen und dort haben wir sehr viel gelernt für später kleinere Krisen, wenn ein Vulkanausbruch oder so.
Aber ja, du hast das für dich sonst können verarbeiten und oder wenn man das so sagen kann.
Ich habe ja ein kleines Kind daheim gehabt. Das hat man sich müssen irgendwie zusammenbasteln und aber stimmt schon. Ich meine, die ersten 3 Wochen nach dem Tsunami habe ich eigentlich praktisch nur wach verbracht. Und zum Teil wirklich, also in den ersten paar Nächten, wirklich nächtliche Gespräche mit Kunden, die irgendwie herausgefunden haben, unsere Nummern. Und dann, ja, sie brauchen Hilfe und sie sind da und dort. Also sie wissen eben nicht genau, wo sie sind. Und das sind schon Momente gewesen. Natürlich sind das nicht gewaltig viele gewesen, aber die Einzelschicksale, die sind da tief gegangen.
Seda hat ja dann mega viel gelernt aus dieser Karte. Nee. Also die Helpline zum Beispiel in Bern, oder?
Ja.
Worden. Es ist viel schnellere Reaktionszeiten. Es ist jetzt so, dass wir dann ein Debriefing hatten, wo man hat gesagt, dass alle eine Datenbank feeden, zuerst mal. Ich vermittle die Menschen, oder? Und das EDA koordiniert dann mit der Botschaft, mit dem Hilfsteam, ist dann die nächste Stufe, was da immer passiert in einem Land, oder? Ich meine, der Rega hat einen mega Job gemacht, aber auch die Koordination, oder? Da hat jeder den Rega angerufen.
Ja.
Er hat empfangen, dass seine Frau, wir haben einen Fall gehabt, einen gebrochenen Oberschenkel. Sorry, das ist nichts. Also,
ja.
Wir gehen auf die Bank.
Vergleich.
Alle, die in den Rega-Chat tun, oder? Aber mhm. Genau, alle gesagt, Verletzte, reden von dem, und nicht schwer Verletzte. Ich bin bei Rega, ich will hey, oder?
Ja.
Okay. Dort koordinieren.
Wie ist denn das für dich persönlich dann weitergegangen? Also, wann bist du das erste Mal zur Ruhe gekommen? Wie hast du das können verarbeiten?
Ich war ja vorher viel im Himalaya, habe mich viel mit der Philosophie vom Buddhismus, mit dem Sterben.
Ja.
Sterben und warum sterben und so auseinandergesetzt. Das hat mir echt geholfen. Mit dem grossen, mit dieser grossen Trauer, mit dem Elend. Umzugehen, weil ich das dann, ich das nicht mehr gesehen, dass Frau Berlasconi und der Herr Reber da liegen, sondern dass sie abgekürzt aus dem Tagebuch von Tibeter, dass sie erstmal zur Ruhe waren. Und das hat mir extrem geholfen. Und Andreas, wir haben viel jeden Abend darüber geredet.
Sehr wahrscheinlich sind beim Seebeben in Asien über 220.000 Menschen ums Leben gekommen. Hätte man mit Hilfe eines Frühwarnsystems vielleicht zehntausende Menschenleben retten können? Diese Frage wurde schon kurz nach der Katastrophe immer wieder gestellt. Jetzt hat die internationale Gemeinschaft so ein Tsunami-Frühwarnsystem für den Indischen Ozean in die Wege geleitet.
Also ja, es hat natürlich aufgrund vom Tsunami hat sich sehr viel da bei der Reiseveranstalter mit der Alarmzentrale, wo ja viel professioneller ist umgesetzt worden. Das ist ein Beispiel, das ich so im Kopf habe. Aber es hat natürlich auch im Land selber sehr viel bewirkt. Also es gibt die Tsunami-Warn. Systeme, die funktionieren, die regelmässig getestet werden. Nicht nur in Thailand, auch in anderen Ländern, die eigentlich von dem Tsunami sind betroffen waren. Ich denke, man hat schon gelernt. In diesen 20 Jahren hat man viel wieder vergessen, aber in Thailand sind die immer noch recht präsent. In den Regionen, die sehr stark betroffen sind. Und das wird immer noch geübt. Also das funktioniert nach wie vor. Das Positive daraus ist, Thailand hat sehr viele positive Emotionen bekommen durch die Bewältigung von dem Tsunami. Die Thailänder haben den Touristen wirklich, den Betroffenen, Leuten sehr geholfen vor Ort und das hat das Image von Thailand als Reisedestination extrem geprägt.
Wie viele Kunden hat da Tourasia insgesamt vor Ort gehabt?
Ja, das weiss ich noch. Es sind etwas über 300 gewesen. Und unsere Priorität ist natürlich zuerst einmal gewesen, die Kunden irgendwie zu lokalisieren. Und zu sehen, sind Kunden zu Schaden gekommen? Das haben wir ja noch nicht gewusst. Und das hat sich dann innerhalb von einem Tag, zwei sehr schnell gezeigt, dass offensichtlich sehr viele Gäste, vor allem in Meeresnähe, zu Schaden gekommen sind. Und wir haben schon innerhalb 24 Stunden gewusst, dass wir eine grössere Anzahl Gäste haben, die irgendwo in Spitäler sind. Wir haben schon dort gewusst, dass wir Gäste haben, die dabei umgekommen sind. Das haben wir auch gewusst. Und haben natürlich dann, ich kann jetzt nicht mehr sagen, nach wie viel Stunden wieder können erstmalig telefonieren. Und dann sind die Telefone heiß gelaufen, weil dann haben natürlich alle in die Schweiz angerufen und alle wollten zurückkommen. Gleichzeitig haben wir natürlich sehr viele Journalistenanfragen gehabt. Ich habe dann mit dem EDA, mit der Thai Airways, die haben auch wahnsinnige Unterstützung gegeben, haben wir eine Pressereise organisiert. Ich bin mit den ersten Journalistengruppen aus der Schweiz an die Begebenheiten runter. Das war die zweite Januarwoche gewesen, wo natürlich immer noch alles furchtbar ausgesehen hat. Alles noch so gewesen, wie es praktisch gestern passiert ist. Immer noch der furchtbare Geschmack. Aber man hat schon gesehen, Es war ein grosser Wille, ein riesen Wille da für den Aufbau. Man hat auch gesehen, das sind die Armee und alles ist da schon im Einsatz gewesen. Man hat wahnsinnig fest an dieser Sache gearbeitet. Und man hat von der thailändischen Behörde eine gewaltige Unterstützung und auch ein irrsinniges Mitgefühl, weil die sind ja denen bewusst gewesen, dass das alles eigentlich Touristen oder mehrheitlich Touristen gewesen sind, die da ums Leben gekommen sind. Das ist eine ganz grosse Solidarität gewesen, auch von der Behörde. Und das haben die Journalisten auch realisiert. Und das Resultat eigentlich von dieser Journalistenreise ist ganz positiv nachträglich beurteilt gewesen. Die Journalisten haben über die Situation geschrieben, haben auch können realisieren und schreiben, dass die Lokalbevölkerung vor Ort ja zu einem wahnsinnigen Schaden gekommen ist, den sie kaum mehr selber tragen können. Und das haben die Journalisten so weitergegeben, was nachher vom Frühling an, wo man hat können sagen, Phuket ist wieder parat für Touristen. Die Hotels sind wieder parat, wir können wieder kommen. Das hat so eine wahnsinnige Welle gegeben, dass wir im Juni, per Ende Juni, haben wir wieder die gleiche Buchungszahl gehabt wie im Vorjahr. Das hat so eine Solidarität in der Schweiz ausgelöst.
Und heute jetzt rückblickend auf die gesamten Ereignisse, ja, wie denkst du da zurück? Was hat beschäftigt dich am meisten?
Ja gut, ich meine, mal muss man ja auch abschliessen und das habe ich sicher gemacht. Ich könnte jetzt nicht immer die ganze Zeit nachtrauern. Wir haben ja zwischenzeitlich andere Ereignisse gehabt, die uns festgeschüttelt haben. Und das ist halt immer wieder im Tourismus. Es gibt fertige Ereignisse. Auch Tsunami ist nicht das erste Ereignis gewesen, wo uns geschüttelt hat. Wir haben einmal SARS gehabt, wo wir 4 Monate gearbeitet haben. Die Kunden haben müssen evakuieren etc. Also, es ist einfach sicher das grösste Ereignis gewesen und sicher auch das traurigste Ereignis. Aber wir haben es können bewältigen. Wir haben es können gut bewältigen. Das darf ich nachträglich sagen. Das haben auch meine Leute von mir so bekommen. Und wir haben auch natürlich nachher uns Brief dazu. Wir haben gefunden, wir haben dank dem, dass wir recht gut eingespielt waren als langjähriges Team, ist uns eigentlich alles so gelungen, wie wir das in den Notfallplänen hatten.
Das war der Tag zu 20 Jahren Tsunami, dieser grossen Katastrophe, die sich am 26. Dezember 2004 ereignet hat und ganz Südostasien wie auch die Reisebranche getroffen hat. Mein Name ist Gregor Waser. Und ich habe geredet mit der Ruth Landolt, dem Gere Gretz, dem André Lüthi, Cristiano Bondietti, Armando Kränzlin und dem Stefan Römer. Und möchte mich bei allen Exponenten bedanken, dass sie sich auch bei diesem bewegenden Thema so offen geäussert haben. Der nächste Travel News Talk erscheint in einer Woche. Im Namen vom ganzen Travel News Team wünsche ich euch jetzt schon schöne Weihnacht. Macht's gut. Ciao zusammen. Thank you.